Moment, ich suche euch was anderes. Ja, das sind manchmal solche Attacken, aber es gibt noch mehr davon. Im 1. Korintherbrief heißt es: Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und den Herrn Jesus Christus. Mikrofon hoch, okay. Versteht ihr das? Ihr kommt hier rein, ihr seid beladen mit irgendetwas. Ja. Das ist, wenn man sich immer so erhöht. Ne? Dann ja, ihr kommt hier rein, wie ihr seid. Ich sage es mal so, mit Schuld, mit Not, mit Sorgen. Und das Erste, was Gott tut, euch dienen. Der Gottesdienst im Neuen Bund beginnt immer mit Gott. Und er sagt zu euch: Ich begnadige jeden, der jetzt hier ist. Und ihr bekommt den Frieden meines Vaters. Und jetzt beginnt der Gottesdienst. Jetzt beginnt das, dass wir ihm dienen können. Mit seiner Gnade und mit seinem Frieden. Ihr müsst das wirklich in euch aufnehmen. Es muss keiner hier sitzen mit Sorgen und Problemen. Gott sagt: Ich begnadige euch. Ihr kriegt jetzt meinen Frieden. Ihr müsst nichts tun, als das zu glauben. So, jetzt will ich erst mal fragen: Ist heute Kindergottesdienst? Ja, hier. Dann möchte ich mal bitten, dass die Kinder nach vorne kommen. Das sind die Kleinen unter uns. Aha. Dann bitte ich noch die Lydia nach vorne. Das ist die Große unter uns. Und dann bitte ich den Kommando nach vorne. Falls du so heißt. Ich möchte das Kommando stellvertretend für uns, für die Kinder bittet. Und warum habe ich die Lydia hier vorgebracht? Weil sie heute ein Geburtstagskind ist. Und wir auch für sie beten wollen. Sie hat zum Beispiel die schönen Schilder an die Türen angebracht. Und was sie braucht, das wissen wir, ist Gottes Gnade, Gottes Heilung. Und ich denke, das Kommando dafür auch betet. Möchtest du das für uns tun? Dann bitte.
In the name of the Father and the Son and the power of the Holy Ghost, Ancient of the days, the great I am thy God, the God of Abraham and Isaac and Jacob. Father, we thank you for this wonderful morning on Sunday in Deutschland, in Chemnitz, where you gather us together from many nations, from tribe and language. What makes you almighty, Father. Here is the children of the days, Father, that you brought upon the surface of this earth. Father, we pray that your love and your kindness continue growing upon them. Father, we pray that your love continue moving ahead for these children. We did not bring them onto this world, you brought them in. We did not invite them in international reminder, that you brought them in. You that one that composed this child from the mother's womb, I believe that you have a purpose on them. And Father, I pray as your son, may this purpose fulfill here in Deutschland. Use them, Almighty God. Use them with thy spirit and the power of your knowledge to empower them in the school. Let them be the light of the world, because they call the light of the world. Father, we pray that your love continue to grow in them. Protect them from every disease, every cancer, every power of this earth that destroys children, every power of TV, every power of media that destroy the new generation. Father, I pray that these children will never have any interest upon anything connected with the silly world that we are living. Let them see the light of the day, the love of thy glory. I pray that the Holy Ghost will come now and do thy work.
Amen. Könnt euch wieder hinsetzen. Ich habe kein Wort verstanden, aber Hauptsache Gott hat es verstanden. Genau. Ich soll euch ganz herzliche Grüße von unserem Pastor Joe ausrichten. Er ist ja noch in Korea, in seinem Heimatland. Und er bittet die Gemeinde, wir sollen für ihn beten, dass er diese Woche noch zurückkehrt. Wahrscheinlich ist es nicht ganz einfach, mit dem Flugzeug hierher zu fliegen. Keine Ahnung warum, aber er bittet darum, dass wir da für ihn beten. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. Ja, wir wollen heute über ein Thema sprechen, oder ich, was nicht heilsnotwendig ist. Ihr kommt auch in den Himmel, wenn ihr das nicht wisst. Aber was lebensnotwendig ist. Und das meine ich genauso, wie ich sage, wenn wir die falsche Erkenntnis haben, kann das in unserem Leben zu einer Katastrophe führen. Wenn wir dieses Wissen nicht haben, und ich weiß, wovon ich rede, kann eine Ehe zerstört werden, können die Kinder komplett falsch erzogen werden und die Gemeinde kann gar nicht geistlich werden, sondern bleibt im Seelischen hängen. Ihr müsst eins wissen, egal was ihr in der Bibel lest, es ist nie eine Lehre. Selbst wenn ihr diesen Satz in der Bibel lest, sie blieben in der Lehre. Es gibt keine Lehre in der Bibel. Es gibt nur Leben. Und dieses Leben wird gelehrt. Christus ist nicht unsere Lehre, Christus ist unser Leben. Und das, was die Apostel erlebt haben, das haben sie gelehrt. Und das, was ich euch heute versuche zu vermitteln, ist nicht eine Lehre, sondern ist das Leben, woraus Gott eben unser Leben gestaltet. Und ich will auch nochmal für uns alle beten. Herr Jesus, du bist unsere Wahrheit. Und du musst uns die Augen öffnen, wo wir Irrtümer geglaubt haben, wo wir unser Leben nach dem Falschen ausgerichtet haben. Herr, du sagst, nur die Wahrheit kann uns frei machen. Und ich möchte dich bitten, bis zu meinem Lebensende, dass du uns immer wieder frei machst von den Falschen, von den Irrtümern, damit wir die Wahrheit erkennen und damit wir in der Wahrheit leben können. Amen. Ihr habt schon hier vorne die erste Lüge. Das habe ich aus Wikipedia. Warum bringe ich euch zuerst die Lüge? Weil viele Christen genau das glauben. Das ist eine griechische Philosophie und die sagt, dass der Mensch aus zwei Dingen besteht. Ich sage mal bewusst Dingen, ich werde das dann korrigieren. Nämlich aus Geist oder Leib oder Geist oder Seele. Die Griechen können nicht Geist und Seele unterscheiden. Und viele Christen glauben dieser griechischen Lehre, ohne es zu wissen. Es ist nicht das Böse, sondern weil sie sich nicht im Wort Gottes auskennen. Und deshalb will ich gegen diese griechische Lehre die biblische Lehre stellen, denn ich werde euch noch erzählen, wo ich diese griechische Lehre dann erlebt habe, nämlich in der Psychiatrie, und will dann dazu auch noch was sagen. Diese Lehre wird sozusagen von den Psychologen, von den Psychiatern vertreten, aber wir werden sehen, wie das funktioniert. Wir wollen uns also jetzt mit der Trinität des Menschen beschäftigen aus der Sicht der Bibel, und da bitte ich mal die nächste Folie. Das kennt er ja alles. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Aber was heißt das? Das heißt doch nicht, der Herr Gott hat blaue Augen, ich muss auch blaue Augen haben. Was bedeutet das, dass Gott den Menschen nach dem Bild schuf? Selbst viele Pfarrer glauben das nicht, denn es gibt viele Pfarrer, übrigens auch der Papst, der sagt, wir sind von der Evolution stammab. Ja, ich sag's euch, ja, auch viele Pfarrer sagen das. Sie erkennen nicht an, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Was bedeutet das, nach dem Bild Gottes geschaffen? Das sagt Jakobus, wir Menschen, die doch nach der Gleichgestalt Gottes geschaffen sind. Nach der Gleichgestalt. Einige Übersetzungen haben ja auch gleich Bild übersetzt und das ist auch nicht falsch. Im Griechischen steht ja ein Wort, was ihr alle kennt, Homo. Und Homo bedeutet gleich. Das bedeutet, wir haben das gleiche Bild wie unser Schöpfer. Wir sind ihm gleichgestaltet. Jetzt müssen wir bloß wissen, wie ist denn Gott gestaltet? Und das wissen viele Christen nicht, dass Gott einen Geist besitzt, eine Seele und einen Leib. Das ist nämlich die Grundaussage in der Schrift. Wenn wir das nicht wissen, verstehen wir das gar nicht. Wenn wir aber wissen, dass Gott einen Geist, eine Seele und einen Leib besitzt, dann können wir ja schon ahnen, wenn wir nach seinem Bild gestalten ist, was wir besitzen. Die nächste Folie. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Die Psychiatrie und Psychologie kennen diese Begriffe Seele und Geist, aber das sind für sie Begriffe. Ihr könnt das ausprobieren. Geht mal zu einem Psychiater oder Psychologen und sagt, was ist die Seele, was ist der Geist? Was sagen die euch? Das sind Begriffe, die wir verwenden. Ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, ich weiß das. Nun lest doch mal den Text. Hier steht, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar und möge euren Geist unversehrt und die Seele und den Körper tadellos bewahrt werden in der Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Ich frage euch, können Begriffe geheiligt werden? Da habt ihr es. Ja? Einfach Bibel lesen und schon merkt ihr, welchen Unsinn uns gelehrt wird. Müssen Begriffe bis zur Anwesenheit des Herrn Jesus bewahrt werden? Auch nicht. Schon können wir diese Lehre verwerfen, weil die Bibel nicht lehrt, dass das irgendwelche Begriffe sind, sondern hier steht es, es sind Körper. Und jetzt wissen wir mehr als die ganzen Leute in Weiß, denn die wissen es nicht. Geist und Seele sind genauso Körper wie dieser Körper. Gott hat den Menschen drei Körper gegeben. Diese Körper müssen gereinigt werden, alle drei. Die müssen bewahrt werden. So viel in Bezug auf, ihr müsst doch nicht immer für Heilung beten. Hier steht, dass alle drei Körper bewahrt werden müssen, bis der Herr wiederkommt. Es ist überhaupt nicht egal, ob du krank bist oder nicht. Jesus sagt, ihr müsst die Gott will diese Körper bewahren. Gut, weiter geht's. Jetzt will ich das nochmal klarstellen. Ich habe in der Psychiatrie gearbeitet und die haben von drei Krankheitsformen gesprochen. Von Geisteskrankheiten, psychischer Erkrankung, also Seele, und physische Krankheiten. Das heißt, die haben diese Erfahrung gemacht, aber hatten das duale Menschenbild der Griechen, dass der Mensch bloß aus zwei Dingen besteht. Aber nun frage ich euch, können Begriffe krank werden? Geht auch nicht. Ja, wenn schon die Wissenschaftler sagen, es gibt drei Quellen der Krankheit, dann müssen die Wissenschaftler wenigstens so schlau sein, dass die Krankheit eine Quelle haben muss, nämlich ein Körper. Und das lehrt die Theologie vor 4000 Jahren. Die Bibel spricht von Geisteskrankheiten, von psychischen Krankheiten und von physischen Krankheiten. Wir sind immer schlauer als die Leute in Weiß, weil Gott immer die Wahrheit sagt, selbst wenn die Wissenschaft genau das Gegenteil sagt. Schon im alten Bund wussten die Menschen, dass der Mensch aus drei Körpern besteht, aus Geist, Seele, Leib. Das lesen wir beim Hiob. Nächste Folie. Jetzt, die Bibel ist da wirklich sehr genau, wollen wir mal sehen, wie hat denn Gott die Trinität des Menschen geschaffen? Wie hat er denn drei Körper geschaffen? Steht auch hier, ihr kennt diese Bibelstelle. Ich will es euch ein bisschen erklären. Gott machte den Menschen aus Erde vom Acker. Ja, wie hat er es denn nur praktisch gemacht? Ihr müsst wissen, dass dieser Acker die sündlose Erde war. Damals war diese Erde ohne Sünde. Was hat Gott gemacht? Er hat seinen Geist genommen, Gott hat Geist, das haben wir festgestellt, und bläst diesen Geist in diese Materie, in diesen Acker hinein. Was passiert denn jetzt? Es entsteht etwas völlig Neues, eine lebendige Seele. Die war also noch gar nicht da. Ich habe euch mal versucht, dieses an einer Skizze deutlich zu machen. Die Skizze verrät noch viel mehr. Die Bibel lehrt uns nämlich sogar, wie diese drei Körper ineinander verbunden sind. Und das schauen wir uns bei der nächsten. So, ich bin kein guter Zeichner, aber ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich lese mal diese Bibelstelle, falls es jemand hinten nicht lesen kann. Da steht im 2. Korinther 10, 7. Wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Vor 2000 Jahren sagt die Bibel, es gibt einen äußeren Menschen und einen inneren Menschen. Das wissen heute die Wissenschaftler nicht. So, und nun können wir das nochmal lesen, das wird nämlich jetzt sehr deutlich. Gott machte aus der Erde, also den äußerlichen Menschen, und blies da hinein seinen Geist und es entsteht eine lebendige Seele. Wir wissen, was außen ist, wir wissen, was innen ist und wir wissen genau, wie die zusammengehören. Achtet mal drauf, viele Christen drehen diese Bibelstelle immer um. Wenn ihr euch unterhaltet, sagen die immer Leib, Seele, Geist. So, jetzt könnt ihr daraus viele gute Dinge ableiten. Weil, was haben wir gelesen im 1. Thessaloniker? Gott heiligt Geist, Seele, Leib. Stimmt's? Er arbeitet immer von innen nach außen. Das bedeutet, wenn wir eine Heilung erfahren, ich rede jetzt von körperlicher Heilung, beginnt die Heilung hier. Weil der Geist Gottes hier drinnen wohnt, in unserem Geist. Hier beginnt die körperliche Heilung, berührt unsere Seele. Lest mal die Beispiele in der Bibel, wenn die Menschen geheilt werden, dann fallen sie auf ihr Angesicht und danken Jesus. Und dann wird der Körper geheilt. Göttliche Heilung ist immer von außen nach innen, berührt alle drei Körper. Die satanische Heilung geschieht von außen. Wenn du Glück hast, wird nur der Körper geheilt, also von den Mächten geheilt, von den bösen Mächten. Wenn du Pech hast, berühren sie Seele und Geist und die Menschen haben ein merkwürdiges Verhalten danach. Ich weiß, wovon ich rede. Ich will es nochmal wiederholen, ich kann es euch nur empfehlen, diesen für mich sehr verrückten Film, Die letzte Reformation, könnt ihr im YouTube ansehen, da geschehen x Heilungen von bösen Mächten. Der Körper wird geheilt, aber die Seele und der Geist bleiben völlig unberührt. Nichts. Ihr müsst mal auf die Reaktion dieser geheilten Leute achten. Genau das Gegenteil von der Bibel. Gott arbeitet von innen nach außen, Satan arbeitet von außen nach innen. Gut, jetzt wollen wir mal in diese drei Körper hineinzoomen, damit wir rauskriegen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Geist und Seele. Das lehrt die Bibel uns auch. Nehmen wir mal die nächste Folie. Ja, hier haben wir wieder den Leib. Und die Bibel sagt, dass dieser Leib einen Willen besitzt. Hier steht's. Und dem Leib wird noch was anderes zugeordnet, Begierde. Hier steht sogar die Mehrzahl von Willen. So, dann haben wir die Seele. Die hat auch einen Willen, das steht hier. Wenn ich sage, ich habe Hunger, ich will was essen, dann ist das nicht mein Fleisch und auch nicht mein Geist, das ist meine Seele. Und diese Seele besitzt ein Gefühl und einen Verstand. Die Bibelstellen habe ich jetzt wirklich weggelassen, weil ich keinen Platz mehr habe, aber ich kann sie euch gerne nachreichen. Das griechische Wort für Gefühl und Verstand ist auch sehr schön. Das heißt nämlich Empfindungsvermögen. Die Fähigkeit zu haben, etwas zu empfinden. Wir hatten in der Gemeinde einen schweren Trauerfall. Wenn dein Empfindungsvermögen nicht funktioniert, und jemand trauert, dann kommst du auf die verrückte Idee und sagst, wir machen jetzt Lobpreis. Denn wenn dein Gefühl funktioniert, dann weinst du mit den Weinenden und bist traurig mit den Trauernden. Das Wort Verstand ist auch interessant. Das bedeutet so viel wie die Fähigkeit, etwas zu durchdenken. Durchdenkungskraft fehlt mir. Ja? Ich kann Dinge nicht durchdenken, weil ich dumm bin, aber ich kann zum Herrn Jesus gehen und sagen, gib mir deine Durchdenkungskraft. Was stellen wir jetzt fest? Die Seele hat also drei Fähigkeiten, drei Funktionen. Sie kann entscheiden, kann fühlen und verstehen. Jetzt merke ich, ihr könnt das wahrscheinlich ganz schlecht lesen, das tut mir leid, ich hätte es in Weiß schreiben müssen. Der Geist hat auch einen Willen. Und jetzt müssen wir nämlich eine verrückte Lehre ablegen. Uns wurde nämlich gelehrt, dass der Mensch zwei Willen besitzt. Das kommt aus der griechischen Philosophie. Die Bibel lehrt, dass wir drei Willen haben. Jeder Körper hat seinen Willen. Ist ja logisch, er lebt ja. Und wo Leben ist, ist ein Wille. Der Geist hat auch ein Gefühl. Wie gesagt, wenn ihr die Bibelstellen haben wollt, ich habe jede Menge davon. Jetzt haben wir das Problem. Die Seele kann fühlen, der Geist kann fühlen. Und wenn wir heute tanzen, ist die Frage, wo kommt das Gefühl her? Jetzt wird es nämlich ganz praktisch. Der Geist kann etwas nicht, er hat keinen Verstand, er hat etwas viel Größeres, er kann Offenbarungen empfangen. Wenn wir keinen Geist hätten, ich rede jetzt vom menschlichen Geist, könnten wir keine Erfahrung mit Gott machen. Warum? Weil Gott Geist ist. Und es gibt ein Gesetz, das kann ich jetzt nicht näher erklären, weil ich nicht so viel Zeit habe, aber steht wirklich in der Bibel, es kann sich immer nur Geist mit Geist vermengen, Seele mit Seele und Fleisch mit Fleisch. Wenn also Gott zu uns kommen will, wenn er zu uns reden will, kann er sich nur des Geistes bedienen. Das gilt natürlich auch im Negativen. Wer ist denn noch Geist außer Gott? Die Engel, die Dämonen, Satan sind auch Geist. Und die können genauso auf unseren Geist wirken. Deshalb ist es wichtig, wenn wir Offenbarung haben, zu fragen, aus welcher Quelle kommt es. Der Geist ist sozusagen die Antenne für die unsichtbare Welt. Wenn Gott den Menschen keinen Geist gegeben hätte, würden wir nie Erfahrung mit Jesus machen können. Gut, die nächste Folie. Jetzt kommen wir wieder zu einer verrückten Lehre. Wir haben ja zwei Wahrheiten erkannt. Wir haben erstmal drei Willen. Und wir wissen jetzt, wie diese Willen angeordnet sind. Außen das Fleisch, die Seele und der Geist. Es ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Denn es gibt eine Lehre, die vertreten auch die Christen. Es gibt Menschen mit starkem Willen und Menschen mit schwachem Willen. Steht nirgends in der Bibel. Auch eine griechische Philosophie. Warum sage ich euch das? Weil Satan uns austrickst. Der sagt, du kannst nicht das machen, was der Bruder macht. Du bist ja schwach. Du hast einen schwachen Willen. Der hat einen starken Willen. Das Problem der Koreaner ist, dass sie einen starken seelischen Willen haben. Sage ich mal so. Aber es ist kein starker Willen, weil es den nicht gibt. Es gibt was ganz anderes. Unser Wille, müsst ihr euch mal so vorstellen, ich will mal ein Bild gebrauchen, wie ein Schalter. Wenn ich einen Schalter habe, ich kippe den nach rechts, da wird vielleicht das Bügeleisen heiß. Und ich kippe ihn nach links, da wird der Kühlschrank kalt. Und keiner von uns kommt auf die Idee zu sagen, es gibt einen heißen Schalter und einen kalten Schalter. Der Schalter ändert sich nicht. Der Schalter schaltet nur zwischen heiß und kalt. So funktioniert unser Wille. Die Frage ist aber, wer schaltet unseren Willen? Der schaltet sich ja nicht selbst. Und das steht hier, es ist unsere Gesinnung. Unser Wille wird von unserer Gesinnung gesteuert. Also, bin ich geistlich gesinnt, wird meine Seele den Willen des Geistes tun. Bin ich fleischlich gesinnt, tut meine Seele den Willen des Fleisches. Wisst ihr, welche Konsequenzen das hat? Passt mal auf. Da ist ein Mensch, der säuft. Die Ärzte sagen, du bist krank. Lest mal die Bibel. Da steht Sauferei nicht unter Krankheit, sondern unter was? Unter Sünde. Ich kann also nicht zu den armen Alkoholiker sagen, du bist ein ganz schwacher Mensch und du bist krank, sondern du sündigst. Was macht er? Er führt mit seinem Willen den Willen des Fleisches aus. Und das muss ich Ihnen erklären. Er muss nicht geheilt werden, er muss von der Sünde befreit werden, den Willen des Fleisches zu tun. Das gleiche Prinzip ist das bei der Homosexualität. Die sind nicht krank, die sind nicht umgepolt, sie tun die Werke der Sünde. Und das muss ich den Homosexuellen sagen, du führst den Willen des Fleisches aus und Gott muss dich befreien, dass du den Willen des Geistes ausführst. Das ist der Weg zur Befreiung. Könnt ihr im 1. Korintherbrief nachlesen, das sagt Paulus, ihr wart homosexuell. Das heißt, der Geist Gottes, könnt ihr nachlesen, hat diesen Willen verändert, dass sie den Willen des Geistes tun und von dieser Sünde freigekommen sind. Ich will noch dazu sagen, dass das drei Körper sind und diese drei Körper ein Verlangen haben. Und wenn wir das nicht unterscheiden, gehen Ehen kaputt, gibt es falsche Erziehung und auch in der Gemeinde geht vieles schief. Weil du kannst die Bedürfnisse der drei Körper nicht vergeistlichen. Das wird heute in den Gemeinden gemacht. Weil das aber nicht funktioniert, tut man dann seelisch irgendwas aufpäppeln. Wir wollen uns die Hand reichen und sagen, wir haben uns alle lieb. Traurig. Das zeigt, dass einiges schief läuft. Der Geist braucht geistliche Nahrung. Und die Seele braucht seelische Nahrung. Und das Fleisch braucht fleischliche Nahrung. Ich rede jetzt ganz offen mit euch. Zu dem Fleisch, wir werden noch drauf kommen, gehört die Sexualität. Und wenn die nicht in der Ehe, ich rede jetzt von der Ehe, erfüllt wird, kann eine ganze Ehe krachen gehen. Da kannst du beten, so viel du willst. Wir haben gelesen, dass Gott Geist, Seele und Fleisch oder Leib heiligt. Fleisch, nicht Leib. Dann verändern sich diese Bedürfnisse. Aber Gott muss es wirken. Und solange Gott es nicht wirkt, und das ist ein Prozess bis zu unserem Heimgang, bis der Herr Jesus wiederkommt, die Heiligung hört nicht auf, solange müssen wir mit diesen Dingen leben und sie im biblischen Sinne befriedigen. Ich kann nicht sagen, meine Kinder sind gläubig, ich brauche mich um ihre Erziehung nicht zu kümmern, die kommen schon zurecht. Sie brauchen Liebe, Anerkennung, Lob, Erziehung, Tadel. Das muss ich alles geben. Ich kann nicht sagen, der Geist wird ihnen das schon lernen. Ja, die Frage, man kann das hoffen, aber die Frage ist, wann. Und so ist auch in der Gemeinde. Normalerweise lehrt der Geist Dinge noch nicht offenbart hat, diesen Mensch. Jeder Körper braucht sein Bedürfnis und manche Heiligen versuchen das zu unterbinden. Ich fühle mich jetzt gestorben, ich will gekreuzigt sein. Vergesst diese Dinge. Nur der Geist kann euch von diesen Dingen befreien. Das sagt Paulus in Römer 8, Vers 1 und 2. Gut, das nächste. Weil Geist und Seele verdorben sind, unbrauchbar sind, steht im Römerbrief, musste Gott eine Trinität der Erlösung erfinden, sage ich mal so. Das heißt, der Herr Jesus gab seinen Geist für unseren Geist. Der Herr Jesus gab seine Seele für unsere Seele. Hier steht im Griechischen Seele und nicht, was Luther übersetzt hat, Leben. Und er gab seinen Leib für unseren Leib. Weil wir drei Körper haben. Und drei Körper sind durch die Sünde verdorben. Also musste der Herr Jesus eine dreifache Erlösung schaffen. Was hat die Kirche Jahrhundert gelehrt? Hauptsache der Geist. Na, warum gibt denn dann Jesus seine Seele? Hauptsache die Seele, warum nach 30 Jahren man diese Wahrheit wieder entdeckt hat, eine Befreiung, eine Erlösung, eine Heilung fürs Geist, Seele und Leib. Das ist das normale Evangelium, dafür ist Jesus gestorben. Ist die Heiligung des Geistes. Wir reden jetzt vom menschlichen Geist. Heiligung bedeutet immer Reinigung und Absonderung für Gott. Ja? Das ist Gottes Werk. Er muss unseren Geist auch reinigen. Ja? Wenn unser Geist nicht gereinigt ist, dann können wir viele Dinge als Gottes Offenbarung ansehen, und das ist gar nicht Gottes Offenbarung. Das Ziel der Seele ist, den Willen Gottes aus der Seele tun. Dorthin soll es wirklich mal kommen, dass wir sogar mit unserer Seele Gottes Willen tun. Hier hat Luther auch falsch übersetzt, da steht Psyche und nicht Leben. Wie heißt denn das Gebot? Liebe Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das ist Gottes Ziel, und zwar für jeden Menschen, dass wir aus unserer Seele seinen Willen tun. Und das Ziel des Körpers wird auch definiert, dass er heilig ist. Ja, wir müssen auch an unserem Äußerlichen, wie wir umgehen, müssen die Menschen erkennen, das ist eine heilige Person, auch in der Kleidung, und dass unser Körper gesund ist. Dafür hat Jesus Geist, Seele und Leib für uns gegeben. Und mit nichts Wenigem dürfen wir uns abfinden. Denn wenn wir das nicht glauben, wird Satan uns schaden. Nächste. Das war jetzt der letzte Punkt. Ich wollte euch noch erklären, was geschieht denn nun mit Geist und Seele nach dem Tod. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Christen darüber gesprochen habt. Wenn nicht, guckt ins Internet, da könnt ihr die heißesten Diskussionen sehen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was geschieht nach dem Tod? Kommen wir ins Totenreich oder kommen wir gleich zu Jesus? Gleich zu Jesus? Jemand eine andere Meinung? Gut. Es gibt aber viele, die sagen, nein, wir kommen erst ins Totenreich. Du schüttelst den Kopf, aber die bringen die Bibelstellen. Und wenn Menschen Bibelstellen kommen, dann müssen wir aufpassen. Denn Bibelstellen sind immer wahr. Und wir müssen den Herrn fragen, wie passt die eine Bibelstelle zur anderen? Und nicht, dass wir das wegdiskutieren, dann stellen wir uns nicht unters Wort. Also, ich fange mal mit dem Leib an. Die Bibelstelle kennt ihr. Wir haben das vorhin gesehen. Gott blies seinen Geist in die Materie. Und wir gehen wieder zu dieser Materie, zu dieser Erde, zu diesem Staub zurück. Das sage ich auch deshalb, weil manche etwas gegen die Verbrennung haben. Ich will das jetzt nicht näher erklären, aber Gott braucht unseren Leib nicht mehr. Der wird wieder zur Erde, zu Staub. So wie er dann im Grab liegt, so bleibt er liegen. So, das haben wir abgearbeitet. Den Leib. Jetzt die nächste Folie. Jetzt haben wir ja noch mehr Körper. Wir haben nämlich die Seele. Und da gibt es eine Bibelstelle, die ist wirklich besonders. Denn dazu wurde auch Toten das Evangelium verkündet, damit sie zwar dem Fleisch nach als Mensch gerichtet würden, den Geist nach aber gottgemäß leben. Irgend in dem Glaubensbekenntnis wurde auch gesagt, du fuhrst ins Totenreich oder so ähnlich. Was hat Jesus im Totenreich gemacht? Er hat das Evangelium verkündet. Jetzt stellt sich ja doch die Frage, was ist denn im Totenreich? Und im Totenreich ist nämlich unsere Seele. In dem Totenreich gibt es zwei Abteilungen, steht hier. Luther hat es falsch übersetzt, er hat Hölle übersetzt, weil nämlich in der einen Abteilung Feuer ist. Aber ihr könnt das nachprüfen, das griechische Wort für Hölle ist Gehenna, und dort steht nicht Gehenna, sondern Hades, und Hades wird im Deutschen mit Totenreich übersetzt. In diesem Totenreich gibt es zwei Abteilungen, nämlich die eine Abteilung, das sind alle die, die nicht an die Totenauferweckung glauben, das steht hier. Und im anderen Abteilung sind alle die, die an die Totenauferweckung glauben, das steht hier. Ihr kennt dieses Beispiel, da kommt dieser reiche Mann, ja, kommt nicht in die Hölle, sondern ins Totenreich. Und er ist in der einen Abteilung und Abraham und die anderen Gläubigen sind in der anderen Abteilung. Es gibt eine Bibelstelle im Hebräerbrief, ich zitiere sie jetzt mal aus dem Kopf, so sinngemäß: Gedenk, o Mensch, dass du stirbst und danach das Gericht. Ich glaube, dass das sogar wörtlich gemeint sein kann. Dass es nicht das jüngste Gericht ist, es gibt viele Gerichte in der Bibel, dass das aber nicht das jüngste Gericht ist, sondern hier geschieht schon ein Richten, wo die Seele hinkommt. Ob sie in die Abteilung kommt, wo die Menschen nicht geglaubt haben an die Totenauferweckung, oder ob sie in diesen Bereich kommen, wo die Menschen geglaubt haben an die Totenauferweckung. Die Seele wandert erstmal in das Totenreich. Nächste Folie. Hier habe ich euch das nochmal zusammengestellt. Denn du wirst meine Seele, ja, nicht, dass ihr denkt, ich habe mir das ausgedacht, nicht dem Reich des Todes überlassen, das ist wirklich die Seele, und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Also die Seele landet erstmal im Totenreich, aber dort bleibt sie nicht. Und jetzt finden wir zwei wichtige Bibelstellen. Wenn der Ruf ertönt und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Das heißt, die eine Abteilung steht zuerst auf. Und wer sind diese Toten? In Christus, die in Christus gestorben sind, die in Christus entschlafen sind, so muss man es genau sagen, die stehen zuerst auf. Wenn Jesus wiederkommt, stehen diese Toten, also ich sag mal, die Kinder Gottes, zuerst auf. Und was machen wir dann?
Lobpreis?
Kannst du vergessen. Dann regieren wir 1000 Jahre. Ja? Dann regieren wir 1000 Jahre. Die anderen Toten, steht hier, die also noch in der Abteilung sind, die nicht an die Auferweckung glaubten, wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Deshalb spricht die Bibel von der ersten Auferstehung und sozusagen von der zweiten. Wir gehören zu der ersten, und die, die nicht an Jesus glauben, stehen dann auf, wenn das jüngste Gericht kommt. So, jetzt sind wir gleich fertig. Was haben wir noch? Wir haben die Seele gehabt, was fehlt noch? Richtig. Wir wollen mal sehen, was der Herr über den Geist sagt. Steht alles in der Bibel. Es ist einfach schön, wenn man sich unter das Wort Gottes stellt, kriegt man vieles raus. Doch ihr seid hinzugetreten zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Wenn ihr diesen Text zusammenlest, dann stellt ihr was fest. Wir sitzen jetzt hier in diesem Raum. In Wirklichkeit steht hier an dieser Stelle, dass wir jetzt im Augenblick Gemeinschaft haben mit dem himmlischen Jerusalem. So, nur mal so zur Info. Und wer ist denn in dem Jerusalem? Die Gerechten, die vollendet sind. Also die Kinder Gottes, die jetzt schon im Himmel sind. Was ist von den Kindern Gottes im Himmel? Ihre Geister. Der menschliche Geist der Kinder Gottes, Lemi, ihr Geist ist im Himmel, weil sie vollendet ist. Und das bezeugen auch diese Bibelstellen, der innere Mensch, wie ihn Paulus nennt, sozusagen der wiedergeborene Geist des Menschen, wie wir das sagen, kommt sofort zu Jesus. Jetzt haben wir deine Lehre. Das steht wirklich hier. Ja, wir können aber nicht die Bibelstellen gegeneinander ausspielen, wir müssen den Herrn fragen, wie sie zusammengehören. Unser Geist, wenn er wiedergeboren ist, kommt sofort zu Jesus. Aber unsere Seele bleibt so lange in der Abteilung von Abraham, sage ich mal, bis der Herr wiederkommt und uns auferweckt. So, jetzt das Vorletzte. Einfach nur nochmal zur Erklärung. Es gibt da noch den Begriff Herz. Das ist nicht noch ein vierter Körper, sondern Herz bezeichnet das Zusammenwirken von Seele und Geist. Ja, das sind, wenn ich sage in meinem Herzen, dann meine ich das Zusammenwirken von Seele und Geist. Und warum habe ich euch das jetzt alles erzählt? Weil das Wort Gottes, was ich euch jetzt reichlich hier da geboten habe, Geist und Seele trennen muss. Und das geschieht heute so gut in keiner Gemeinde. Alles, was wir tun, tun wir. Wir fragen aber nicht, ist das aus dem Geist oder ist das aus der Seele? Der Nachteil ist, ich sage es ganz offen, Wenn wir hier tanzen, ihr könnt tanzen, aber ihr tanzt nicht mehr zu Hause, weil es aus der Seele ist. Es ist da, ihr freut euch und dann ist es vorbei. Dann kann es sogar passieren, ihr geht nach Hause und schreit erstmal euren Ehepartner an. Und da seht ihr, es kann nicht vom Geist gewesen sein. Der David bekam den Geist, um zu tanzen. Und wir wollen es in der Seele nachmachen. Und deshalb kommen wir nicht vorwärts. Wir müssen das Wort Gottes lesen, damit Geist und Seele getrennt wird. Und wir erkennen würden, das ist jetzt aus dem Geist, das ist aus der Seele. Das ist nicht einfach. Kommt bitte nicht, nächsten Sonntag will ich mal prüfen. So geht das nicht. Das ist alles ein Geschenk. Gott muss uns diese Dinge zeigen. Habe ich noch eine Folie oder war das die letzte? Es war die letzte. Ich bin fertig. Ich danke euch ganz herzlich.